Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 21. Juli 2026. Tonik Feusi und Markus Somm. Ja, Alex Reichmuth macht ja jede Woche ein Newsletter zu Klima und Energie. Das ist einer der meist beachteten Newsletter überhaupt für alle, die sich interessieren für Klima- und Energiepolitik. Und das ist ja eines der wichtigen Themen sowieso. Und in der heutigen Ausgabe von seinem Newsletter bringt er weitere interessante Geschichten. Dominik, was ist am meisten aufgefallen?
Mir ist wirklich aufgefallen, die Flexibilität der EU-Kommission, wenn es um Klimaziel geht. Oder das zeigt mir, dass die Klimapolitik vielleicht immer schon irgendwie ein Potemkinsche Dorf war, das man gemacht hat unter dem Eindruck von irgendwie der Greta Thunberg und ich weiss doch auch nicht, wenn noch Al Gore oder irgendwelchen Typen. Jetzt, wo es ein bisschen anders aussieht, tut man es schon wieder ändern. Oder? Man tut also, man hat ja ein Zertifikatsystem in der EU, das im Übrigen gut funktioniert. Aber jetzt tut man das Emissionshandelssystem bremsen, indem man die handelbaren Zertifikate, abbauen tut, oder? Und faktisch führt das zu einer Lockerung vom Emissionshandel, weil die Zertifikate, die braucht man ja, um nachher können, eine Tonne CO2 auszustoßen. Und, oder die Menge an Zertifikaten, die wird sowieso reduziert, oder? Weil man, ja, will weniger CO2 ausstoßen. Bis jetzt hat man das pro Jahr um 4,3% reduziert. In Zukunft nur noch 3,7% und ab 2036 noch 1,7%. Oder? Das bedeutet, dass man noch weiter CO2 ausstoßen kann. Und das ist ein Fortschritt, ein vernünftiger Fortschritt, wo man aber, weißt du, bei so Sachen dann in der EU einfach so nebenbei beschließt. Oder? Man will ja noch nicht zu viel irgendwie davon reden. Weil wir ja irgendwo durch ein Potemkinsche Dorf, wir sind für den Klimaschutz, gleich aufrechterhalten.
Ja, und ich meine, zweitens ist einfach die Verfassung jetzt von der europäischen Wirtschaft so miserabel. Also wir reden vor allem von Deutschland und von Frankreich und von Italien, dass einfach, man kann sich das gar nicht mehr leisten. Und Klimaschutz interessiert niemand mehr außerhalb der EU. Es geht nur noch um Gesichtswahrung. Sie werden auch diese Werte nachher nicht erreichen und sie werden sie auch nicht einhalten. Das ist ja immer typisch. Man tut dann wirklich immer auf Jahre hinaus tut man irgendwelche Werte festlegen im Wissen. Ja. In 10 Jahren weiss also niemand mehr, was wir dann beschlossen haben. Aber es ist ganz, ganz peinlich, weil letztlich müsste die EU ehrlich sein und sagen, den Klimaschutz können wir uns schlicht nicht mehr leisten, weil unsere Industrie geht in der gleichen Zeit kaputt und wir sind nachher gar niemand mehr auf dieser Welt. Also es ist tragisch, es ist verlogen auch. Es ist aber auch etwas, wo man sich nicht darf als Vorbild nehmen darf, hier in der Schweiz. In der Schweiz haben ja Klimapolitiker genau den gleichen Hang zu langen, langen Fristen und dann sagen, ja, dann und dann machen wir das. Im Jahr 2050 ist das so etwas, was in der Politik sollte verboten sein. Weil jeder weiss, es ist auch undemokratisch. Es ist, die Entscheide, die relevant sind, sollen die fällen, die dann leben. Und im Jahr 2050 leben unsere Parlamentarier nicht mehr oder sind sicher nicht mehr im Amt. Also von dem her auch das. Es hat nichts mit Demokratie zu tun. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Ja, Dominik?
Ja, der zweite Punkt müssen wir auch noch dringend erwähnen, weil das haben sicher viele Zuhörerinnen und Zuschauer von Bern einfach haben das mitbekommen, die grossen Blickschlagziele, dass wegen AKW, wie viel? 10'000 bis 16'000 Arbeitsplätze verloren gingen in der Schweiz oder gefördert sind oder so. Und zwar kommt die Studie, von wem auch sonst, vom Professor in Anführungs- und Schlusszeichen von der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, Jürg Rohrer, der hat in einem früheren Leben auch so Bücher rausgegeben über die Wiedergeburt und glaube noch Yoga für den Frieden oder irgendwie so Sachen. Jetzt tut er einfach eine Studie machen, um die Solarenergie zu verteidigen. Er ist immer wieder Gast bei uns, entweder als Löhli oder beim Alex im Newsletter, weil seine Studien sind absolutes Machwerk. Oder jetzt auch da. Er sagt, ja gut, wenn AKW wieder möglich sind, dann werden weniger in Gebäudesanierungen und in erneuerbare Energien investiert. Und so kommt er dann mit ziemlich abenteuerlichen Annahmen auf die 10'000 bis 16'000 Arbeitsplätze, die gefördert sind. Aber wir haben ja gar noch nichts beschlossen, dass wir irgendwie an der Subventionierung und Solar und die Gebäudesanierung, die machen wir ja vor allem wegen der Subventionierung, dass wir dort etwas ändern. Das haben wir ja nicht beschlossen. Und trotzdem behauptet er das. Und das ist schon interessant. Die Atomgegner, weißt du, sie ziehen jetzt in jede Schublade, weil die Referendumsabstimmung irgendwann, entweder im November oder im nächsten Frühling kommt.
Ja, vielleicht noch schnell, dass wir das klarstellen, oder? Wir haben nichts gegen Professoren. Wir haben gar nichts gegen Professoren. Aber wenn Dominik zu Recht sagt, Anführungsstrich, bei dem Professor, ja, wo man Fachhochschulen eingeführt hat, hat man natürlich damals natürlich überhaupt nicht davon geredet. Fachhochschulen sind ja auch so ein birrenreiches No-Effen vom Ausland, wo es nicht viel gebracht hat. Wir haben früher noch die HTL zum Beispiel gehabt, wo wirklich Qualitätsbegriff gewesen sind, Schweizer Institutionen. Nachher hat man das Gefühl gehabt, wir müssten die Deutschen nachmachen, Fachhochschulen, obwohl die Fachhochschulen in Deutschland auch schon damals einen dubiosen Ruf hatten. Da hat man das eingeführt mit Pauken und Trompeten in der Schweiz. Zum Teil hat man es schlecht gemacht, zum Teil gut. Aber was ganz wichtig ist, alle die Leute, die dort Lehrer waren, wollten Professor werden. Und so hat es eine unglaubliche, heilige Vermehrung von den Professorentiteln in der Schweiz. In einem Land, wo sonst Titel nicht gern hat, das sagt der Doktor Somm. Dr. Somm, ein Land, das sonst Titel nicht gerne hat, haben wir ganz viele Professoren plötzlich gehabt, die nachher in den Medien wie der Professor Jürg Rohrer auftreten, als wären sie eben Professoren von Universitäten oder von der ETH. Und wer nicht genau liest, weiss das eben nicht. Das einmal zuerst zu den Anführungszeichen und Schlusszeichen von Dominik. Nicht, dass sie das Gefühl haben, wir finden alle Professoren doof.
Nein.
Wir finden den Professor Schaltegger sehr gut. Wir finden den Professor Eichenberger sehr gut. Wir finden den Professor Straumann sehr gut. So ist es nicht. Zweitens finde ich schon lustig, oder? Im Prinzip, du hast recht, oder? Die Atomgegner sind verzweifelt. Aber was ich lustig finde, ist, sie merken gar nicht, was für ein Kollateralschaden sie hinterlässt. Wenn man die Erneuerbaren nur kann am Leben erhalten oder fördern, indem man alle anderen Technologien verbietet, ja, was heisst denn das? Das heisst, die Technologien von der Erneuerbaren sind so Schrott, sottiger Schrott, dass kein Mensch, der bei Verstand ist, würde dort investieren, außer der Staat zwingt ihn. So wie die Sowjetunion, hast du in irgendeine Kolchose investieren, sonst hast du nicht dürfen, sind wir jetzt so weit, dass bei uns der Staat vorschreiben soll, wo wir unser Geld investieren. So dumm sind die Atomgegner. So unglaublich dumm ist der Professor Jürg Rohr. Da muss man einmal sagen, es ist Sozialismus, genau. Vielleicht ist er auch ein Sozialist, könnte ja sein. Aber der Punkt ist, ohne Not eigentlich, tun sie ihre eigene Argumentation für die Erneuerbaren völlig zerstören. Weil letztlich, ja, die Erneuerbaren haben wir doch jetzt 20 Jahre lang gehört, sind eine irrsinnige Antwort. Und eben weil sie so irrsinnig ist, gibt es so wahnsinnig viele Arbeitsplätze. Deutschland wartet heute noch auf die Arbeitsplätze. Die Arbeitsplätze sind nämlich alle in China entstanden. Alle diese Solarpanels werden in China gemacht. Gleichzeitig ist die deutsche Autoindustrie weggegangen. Also,
ja, und es sind Arbeitsplätze zwar, aber es sind natürlich sehr oft Zwangsarbeit, gell? In Xinjiang. Also es gibt dann eben keinen Lohn, oder? Und nur darum sind die Solarpanels so billig, die man dann in Deutschland aufstellt. Es ist wirklich unglaublich tragisch, was in Deutschland passiert ist. Und ich will einfach einig, dass die Leute wie der Jürg Rohrer auch einfach über den Tellerrand raus schauen und vielleicht zugeben, okay, jetzt tun wir das ein bisschen neuer anschauen, weil dann kommt man nämlich nicht zu so einem billigen Schluss. Also die Studie gross abgefeiert im Blick, was ich auch schlimm finde. Ich meine, man darf Studien bringen, das machen wir ja auch, aber man muss sie immer noch probieren, ein bisschen zu hinterfragen. Und das kann man ja, wenn man insbesondere bei ökonomischen Studien, muss man nur den Methodenteil anschauen und die Annahmen anschauen und schon kannst schreiben, was echt möglicherweise fragwürdig ist an einer Studie.
Genau, wir können es eigentlich so auf den Punkt bringen, die Leute, die erneuerbaren Energien in Deutschland, aber auch in der Schweiz so wahnsinnig gut finden und gefördert haben und unterstützt haben, die nichts anderes gemacht, als am Schluss Sklaverei in China unterstützt. Das ist etwa so die Konsequenz von dieser Politik gewesen. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Nein, es ist eigentlich ähnlich und es zeigt eben die Propaganda, die die ganze Zeit läuft zugunsten von diesen Erneuerbaren, die so irrsinnig toll sind. Die Propaganda wäre wahrscheinlich nötig, wenn es einfach ein gutes Produkt ist. So viel ich weiss, zum Beispiel künstliche Intelligenz, braucht es keine Propaganda. Innerhalb von 5 Jahren ist das explodiert, weil die Leute sehen, es bringt etwas. Da muss man eben keine Propaganda machen. Und man muss auch nicht andere Technologien verbieten. Zum Beispiel könnten ja die Leute in der künstlichen Intelligenz, wenn sie es ähnlich würden denken wie die in den Erneuerbaren, würden sagen, wir verbieten jetzt das Schreiben. Wir verbieten jetzt das Lesen. Ihr dürft jetzt nicht mehr Bücher anlangen, sondern ihr müsst mit künstlicher Intelligenz arbeiten. So wäre es etwa, wenn man gleich handhaben würde. Um was geht es? Der Solarpark Madrisa ist ein neues Lieblingsprojekt vom Tagesanzeiger, Dominik.
Ja, weil er einer der wenigen ist, von diesen Projekten vom sogenannten Solar Express, der tatsächlich gebaut wird. Und Delphine Gasche von Tamedia ist dort oben gewesen. 150.000 Quadratmeter Solarpanels ist sie anschauen. Und sie schwärmt. Das ist so verrückt. Das ist ein langer Artikel, wirklich. Sie schwärmt. Sie schwärmt von den Kreuzottern, die es hat. Was immer noch hat, oder? Ist noch interessant. Kannst du dir vorstellen, wenn man dort irgendetwas anderes gebaut hat, zum Beispiel ein Atomkraftwerk, garantiert hat man das nicht können bauen wegen diesen Kreuzottern, oder? Aber genau, da hat man es können bauen. Das ist ein grosses Projekt oberhalb von Klosters in Graubünden, so gross wie 20 Fußballfelder. Man bringt auch wieder die Rechnung, dass die Anlage künftig 3'500 Haushalte mit Strom versorgt. Ja, das stimmt, aber nur wenn die Sonne scheint. Oder? Das ist halt immer noch so. Nur wenn die Sonne scheint. Und dann zeigt sie auch, wie die Solartisch eben in 60 oder 65 Grad Winkel in der Luft oben stehen, oberhalb dem Schnee und dann eben auf beiden Seiten. Das ist ja der grosse Traum, oder? Die bifazialen Solarpanel, die dann auf beiden Seiten eben können, Strom oder Sonnenstrahlen aufnehmen. Und sie schwärmt wirklich davon, sie tut alles ausblenden, was an Fakten zu dem Solar Express rum ist. Und dann müssen wir halt wieder auf unseren Alex Reichmuth zurück. Von den ursprünglich 56 Projekten sind bis Oktober vom letzten Jahr 24 gestoppt worden. Von den letztlichen 32 weiss man nicht genau. Die würden, wenn alle wirklich realisiert würden, würden die 739 Gigawattstunden bringen. Das wäre 37% von der ursprünglich angestrebten Menge von 2000 Gigawattstunden. Aber es ist eigentlich klar, dass nicht die 32 Projekte wirklich verwirklicht werden, sondern es sind 4 alpine Solaranlagen im Bau, neben Madrisa noch in Sedrun, noch Nalp Solar und in der Seidenplanke in Uri. Die sind aber alle kleiner als Madrisa. Das ist unglaublich wenig. Der Solar Express, du erinnerst dich, abgefeiert worden in Bern, in allen Medien und so weiter. Der Solar Express ist nicht einmal ein Solarbummelzug.
Es ist noch schlimmer, es ist eigentlich die alte Nationalbahn. Es ist die Solar-Nationalbahn. Die Leute wissen natürlich nicht, was Nationalbahn ist, was mir Gelegenheit gibt, das noch einmal zu erklären. Das war ein Bahnprojekt von der Winterthur, wo man gefunden hat, wir bauen jetzt eine Eisenbahn vom Bodensee bis auf Genf. Und weil die Winterthur Zürich nicht so gerne haben, haben sie gefunden, wir dürfen Zürich gar nicht anfahren. Wir haben die ganzen Gleise an Zürich vorbeigezogen und haben gemeint, das funktioniert. Und natürlich ist sofort bankrott gegangen. Die Bahn ist etwa 2 Tage gelaufen. Die Gleise stehen im Fall immer noch. Die gehören jetzt der SBB und sie brauchen sie ab und zu für Güterzeuge. Aber der Punkt ist, es war der grösste Bankrott von der Schweizer Wirtschaftsgeschichte bis zu der Swissair. Also da seht ihr mal, was das gekostet hat. Der Solar Express wird jetzt nicht der grösste Bankrott sein von der Schweizer Geschichte. Aber es zeigt noch einmal, wenn Politiker, und das war in Winterthur auch der Fall damals bei der Nationalbahn, wenn Politiker wirtschaftlich tätig werden, dann ist es immer heikel. Nicht immer. Alfred Escher war auch Politiker. Nicht immer, aber sehr häufig. Und beim Solar Express ist das sicher der Fall. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Kantonspolizei Bern, wo ja geführt wird vom Regierungsrat Philipp Müller, FDP, ein sehr guter Regierungsrat, einer der besten. Aber alles hat er anscheinend auch nicht im Griff, wie Gamilote herausgefunden hat, Dominik.
Ja, es gibt in Bern eine Kampagne für mehr Sicherheit im Ausgang. Das finden wir ja gut. Wobei ich glaube eben nicht, dass man mit Kampagnen kulturelle Eigenheiten übersteuern kann. Aber jetzt bin ich wieder der Böse. Die Kampagne geht so. Bernerinnen und Berner sollen, wenn sie feiern, die Hände weg von Messern lassen. Ich weiss nicht, ich habe immer, wenn ich in der einen Hand ein Bier, im anderen ein Messer, oder ich weiß auch nicht genau, ich wohne in Bern, aber ich habe das noch nie so gesehen. Wer trotzdem, und das ist der Beste, in eine heikle Situation gerät, der soll den Angreifer einfach sitzen. Weil wenn man sitzen drückt, dann drückt man da letztlich eine Distanz. eine Distanz herstellen. Das erinnert ein bisschen an die Kölner Bürgermeisterin, die doch nach Silvester 2015, 2016 irgendwie von der Armlänge Abstand geredet hat. Jetzt haben wir einfach als Abstand, als Mindestabstand, haben wir ein Sie. Wenn also jemand auf dich zukommt mit einem Messer, sagst du irgendwie, grüezi, was haben Sie da in der Hand? Oder ich komme nicht recht raus, was das soll bringen.
Was ich aber total gut finde, erstens finde ich, es ist nicht ganz dumm. Es ist noch interessant, oder? Wenn man irgendwo eine Auseinandersetzung hat im Zug mit irgendeinem Saugolf, wo deine Füße auf der Bank legt, dann ist immer gut, wenn man tut nicht sitzen, sondern du, würde ich jetzt ehrlich gesagt sagen, du ist dann einmal besser. Aber was ich lustig finde, ist natürlich, dass du voraussetzt, dass der Gewalttäter relativ gut Deutsch kann. Relativ gut Deutsch, weil er muss den Unterschied zwischen sie und du kennen. Und das können eigentlich nur Leute, die die deutsche Sprache gut verstehen. Und wie wir halt wissen, nach der Kriminalstatistik, die meisten von diesen Messerstechern können gar nicht Deutsch. Was soll ich denn mit dem sie erreichen? Vielleicht, ich weiss nicht, im Arabischen gibt es wahrscheinlich auch die Unterschiede zwischen sie und du.
Ich weiss
nicht. Die Kantonspolizei würde uns gescheiter empfehlen, einen Arabischkurs zu nehmen, speziell für Algerier und Marokkaner und Tunesier, weil die reden ein bisschen was anderes Arabisch als zum Beispiel die Ägypter oder Zürcher. Aber Arabisch hat vielleicht auch eine Höflichkeitsform. Vielleicht sollten wir diese Höflichkeitsform lernen. Also die Kantonspolizei Bern hat da eine sehr gespässige Idee gehabt. Gut,
gehen wir zur Kampagne. Nur noch schnell, Kampagne, die gibt es nur auf Deutsch und Französisch. Also wenn es dann wenigstens die Kampagne auch noch auf Arabisch würde machen. Und dann auch, ich weiß nicht, wie du, in der Rekrutenschule habe ich mal Hände hoch auf Russisch gelernt. Ich glaube, das heisst Ruki Vierch oder irgendwie so. Mhm. Oder? Jetzt müssen wir halt, wir müssen die jungen Leute halt irgendwie jetzt irgendeine Formel auf Arabisch müssen wir beibringen.
Gut, Französisch, das ist vielleicht noch sinnvoll bei Algerier und Marokkaner, weil die hören gern Französisch, das ist die alte Herrschaftssprache der Kolonialbeamten. Dann tun sie vielleicht tun sie sich dann benehmen, wie früher in Algerien, wenigstens aufs Französische haben sie früher noch gelost. Ja gut, gehen wir zu einem anderen Thema, eine wirklich gute Idee von Mike Ecker. Der Mike Ecker ist SVP-Nationalrat aus dem Kanton St. Gallen. Er hat einen Vorstoß gemacht, der meiner Meinung nach ums Verrecken muss umgesetzt werden. Dominik.
Ja, wir haben ja letzte Woche über die Spesen geredet von den Parlamentariern, IT-Spesen und Handyspesen. 2400 nur für Handy-Abos. Ich weiß gar nicht, wie man das ausgeben kann. Aber jetzt geht es noch um weitere Spesen, nämlich das Umreisen. Und das hat ja massiv zugenommen. Es ist wahnsinnig schwierig, das zu berechnen, oder? Aber mittlerweile gibt es x Delegationen, die irgendwo hinfahren und noch so nebenbei parlamentarische Außenpolitik machen. Ist auch mühsam für die, die wirklich Außenpolitik machen müssen, im EDA zum Beispiel, auch wenn ich es auch bei dir kritisieren. Aber da hast du zu allem anderen noch irgendwelche Politiker, die umeinander reisen. Gerne natürlich nach Brüssel. Jetzt geht es dann bald einmal darum, dass es noch so eine Delegation gibt für Beziehungen in die USA, oder? Noch ein bisschen weiter. Ich meine, ja, Washington ist auch schön und so. Das soll alles, sollen die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zahlen. Der Mike Hecker sagt, nein, wenn Politiker ins Ausland reisen, dann sollen sie in Zukunft das selber zahlen. Weil bis jetzt, 2025, haben die Kosten 1,25 Millionen Franken betreibt und ich finde irgendwie, das wird weiter ansteigen, wenn man nicht endlich einen Riegel schiebt.
Und ich glaube, es wäre wirklich gut für ein Parlament, wo jedes Mal, wenn man sparen will, sagt, es ist halt schon sehr schwierig. Man kann fast nicht sparen, weil der Staat ist so komplex und die Welt ist so komplex und geopolitisch ist die Welt noch viel komplexer geworden. Wir brauchen einfach das Geld. Ja, aber die 1 Million könnte man gut nicht sparen. Sie sollen ja weiterreisen, sie sollen einfach über den anderen zahlen, nämlich sie selber. Und ihr müsst schauen, was dem passieren wird. Das ist eigentlich das Interessanteste. Heute sagen sie ja immer, ja, die Reisen sind wahnsinnig wichtig. Oder die Kontakte, die wir haben zum Parlament von Aserbaidschan. Hey, ho, leck, du, wir haben hier schon viel erreicht. Oder die Kontakte, die wir seinerzeit in der Demokratischen Republik Kongo geknüpft haben. Unglaublich gut, unglaublich gut. Ja gut, also wenn das so viel bringt, dann bin ich überzeugt, sie zahlen das selber. Sie zahlen das gern selber, weil die Informationsreise in Taiwan, die ist so wertvoll gewesen. Oder die Informationsreise in Chile. Ah, oh, haben wir da alles gelernt? Ich bin überzeugt, die Parlamentarier tun da gern ihr eigenes Geld einsetzen. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Ein sehr guter Artikel von Dominik Eigenmann im Tagesanzeiger heute. Dominik Eigenmann ist der neue Korrespondent in Brüssel, wobei neu, also glaube ich jetzt auch schon wieder 2 Jahre. Aber ich sage es deswegen, weil vorher ist der Stefan Israel der Korrespondent in Brüssel. Und das ist jetzt wirklich das klassische Beispiel von einem Korrespondent, der wirklich sich so verliebt hat in die EU, dass man eigentlich das Gefühl hat, der ist, glaube ich, in der Kommunikationsabteilung angestellt von der Ursula von der Leyen. Das ist beim Dominik Eigenmann nicht der Fall. Und heute ein sehr interessanter Text, wo es darum geht, wer hat eigentlich Macht in der EU, Dominik?
Das finde ich eines der interessantesten Themen, weil bei der Europäischen Union, es gibt ja wie nach die drei Organisationen oder die drei Gewalten. Es gibt den EU-Rat von den Mitgliedsländern, es gibt die EU-Kommission und es gibt das EU-Parlament. Und das EU-Parlament hat nichts zu sagen. Auch die nur abzusegnen, das kann man, glaube ich, so sagen. Und dann ist wirklich die Frage, ist es die EU-Kommission oder der EU-Rat? Und der Artikel, der geht dem ein bisschen auf den Grund. Und die These von Dominik Eigenmann ist, es ist vor allem der EU-Rat, aber dort sind es eigentlich die ständigen 27 Botschafter der EU-Mitgliedsländer, die sich täglich, sogar täglich mehrfach treffen und einfach auch Sachen absegnen, letztlich im Auftrag von ihren Mitgliedsländern. Der Ausschuss, der ist sehr, sehr wichtig, weil er sehr, sehr schnell auch Sachen beschließt. Man kann dann darüber streiten, oder? Weil die Sachen diesen Botschafter zuführen, tut natürlich die EU-Kommission. Und wie immer bei politischen Institutionen muss man nicht nur darauf schauen, weißt, wie es irgendwo in der Verfassung der EU festgelegt ist, sondern wie es tatsächlich ist. Und dort kommen dann insbesondere die grossen Länder, also eben ein Macron, ein Merz, auch Frau Meloni und so weiter, oder Spanien, der Sanchez. Also die Frage ist dann, wer denn wirklich sagen hat, ob es wirklich die 27 Botschafter sind, da zweifle ich ein bisschen dran.
Was interessant ist, ist ja, und der Dominik Eigenmann bringt es wirklich, aber es ist interessant, weil die meisten Leute, die den Tagesanzeiger abonniert haben, nicht die meisten, aber viele, sind ja eher EU-freundlich. Und deshalb wäre es gut, die Leser würden sich einmal überlegen, warum das so eine Institution wie die EU dann schon schaurig gut soll sein, wo 27 Diplomaten letztlich Macht wirklich haben. Natürlich, du hast recht gesagt, Dominik Eigenmann sagt das auch. Ja, am Schluss tut dann der Merz und der Macron und vielleicht noch Meloni entscheiden. Schon das ist ein bisschen abschreckend. Wieso sollen drei Staatschefs oder Ministerpräsidenten von den grössten Ländern einfach sagen haben, so ist es im Fall in der Eidgenossenschaft nicht. Zürich, der Ernst Stocker ist nicht der Ton angibt im Bundesbern. Im Fall. Ist nicht so. Also das ist schon mal der erste Punkt. Und das zweite ist, der Dominik Eigenmann bringt es ganz, ganz am Schluss, aber er bringt es. Und sagt, ja, ist natürlich vielleicht schon noch ein Problem für die Demokratie, dass da 27 Diplomaten einfach herrschen. Ja, und es erklärt auch ein bisschen, warum unser EDA so eine Hochburg ist von den Europhilen. Weil alle die Diplomaten, die dort arbeiten, finden das halt auch noch lässig. Wenn sie plötzlich ungewählt, ohne dass sie sich dem Volk stellen, dem lästigen Volk, können sie einfach regieren. Diplomaten regieren, ist das nicht ein Traum von vielen Diplomaten? Und das ist der Grund, warum das EDA seit Jahren uns alle in die EU will drücken, nur weil gewisse Diplomaten finden, mir ist es langweilig in Marzili, ich will lieber in Brüssel Muscheln essen. Das wäre schöner. Gut, das ist es.
Ja, nur noch schnell, weil bei den Rahmenverträgen ist ja nicht ganz klar, wie denn das Decision Shaping wird laufen. Ich gehe davon aus, dass dann einfach ein Schweizer Diplomat bei diesen 27 sitzt, oder? Aber er muss nicht einmal etwas entscheiden, er darf ja gar nicht entscheiden. Er tut einfach dort ein bisschen mitschwätzen und mitschwadronieren als Nichtmitglied. Ich kann dann im Fall auch noch etwas sagen, wir haben dann da vielleicht in der Schweiz ein Problem. Hast du das Gefühl, dass irgendjemand von diesen 27 sich interessiert dafür, was der Schweizer Diplomat irgendwie zu sagen hat? Das ist doch einfach unglaublich, dass man uns das verkauft als wirkliche Einflussnahme, die wir dann haben. Eben abgesehen davon, dass es ein Diplomat ist und nicht jemand, der irgendwie gewählt ist und den wir abwählen können.
Dann vor allem ist das ein Diplomat, der so Fan ist von der EU, dass er so nie widerspricht.
Natürlich.
Dass er so immer findet, ja, das ist irrsinnig. Das ist so ein schönes Gremium. Und ich habe so lässig mit denen. Weißt du, das sind so interessante Leute. Das sind so interessante Leute. So gebildete Leute und so weiter. Nein, es ist schwer nachzuvollziehen, dass es in der Schweiz immer noch Leute gibt wie Simon Michel, wo die EU so irrsinnig findet. Simon Michel, bitte lesen, Tagesanzeiger ist sicher Ihre Lieblingslektüre. Tun Sie den Artikel von Dominik Eigenmann gut studieren. Gut, das war es. Dominik Feusi und Markus Somm in Bern einfach an dem 21. Juli 2026 auf nebelspalter.ch. Ja, könnt euch nie entschuldigen, ihr wisst, wenn ihr nicht links seid. Bis morgen, gleiche Zeit, gleicher Kanal.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Audi Suisse, Ihre Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditsuisse.ch